Aufbruch ins Ungewisse. So möchte ich heute mal die Predigt überschreiben. Ungewisses oder unbekannte Dinge, die können einem öfters eigentlich im Leben begegnen. Manchmal weniger unbekannt, manchmal mehr. Da hat man auf der Arbeit zum Beispiel ein neues Softwarepaket, man ist sowieso schon Fan von der ganzen Computergeschichte und dann ändert sich das auch noch. Oder der Vater Staat, der hat wieder neue Ideen, es gibt wieder neue Vorschriften, neue Gesetze. Man muss sich da auch wieder hineinfinden. Vielleicht gibt es einen neuen Chef auf der Arbeit. Da denkt man, die letzten drei, das war auch schon eine Herausforderung. Was wird jetzt mit diesem neuen Chef? So Schritte ins Ungewisse hinein. Oder zu Hause. Die Heizung hat wunderbar funktioniert, aber nein, jetzt ist sie kaputt und jetzt kriegt man so ein neues Ding, hochtechnologisch. Ja, der Monteur meint dann gleich, ja, da braucht man natürlich eine App dafür, also sowas mit dem Smartphone, hat man sich direkt drauf gefreut, man will eigentlich nur, dass warm wird. Also es gibt da so ganz unterschiedliche Dinge, wo wir so ein Stück weit in Neuland, ins Ungewisse hineingehen. Bei Abraham und bei seinem Vater Terach und bei Lot, da habe ich nachher mehr darüber, da waren das doch nochmal ganz andere Dinge. Die sind nämlich ausgereist aus ihrem Heimatland, aus ihrer Heimatstadt Ur und sind gezogen nach Haran. Erstmal nach Haran, also ganz weit weg an eine ganz andere Stelle und das ist nochmal eine andere Dimension von Ungewissheit. Ich möchte den Text mal lesen. Ich nehme die Schlachter-Übersetzung. Es gibt auch andere gute Übersetzungen. Ich nehme jetzt einfach mal Schlachter. Und dies ist die Geschichte Terachs. Terach zeugte den Abraham, den Nahor und den Haran. Haran aber zeugte den Lot. Und Haran starb vor seinem Vater Terach im Land seiner Geburt in Ur in Chaldea. Abraham aber und Nahor nahmen sich Frauen. Abrahams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka. Eine Tochter Harans, des Vaters der Milka und der Jiska. Sarai aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und Terach nahm seinen Sohn Abraham, dazu Lot, den Sohn Herans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abraham, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort, und die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre, und Terach starb in Haran. Also ganz interessant, so die Familiengeschichte, wie sieht das da aus? Also der Abraham, der hat noch Brüder, den Nahor und den Haran. Und dann erfährt man, dass der Haran stirbt und dass der Sohn Lot dann mitgeht von Ur nach Haran. Man erfährt auch etwas, dass Abraham auch verheiratet ist mit der Sarai und dass sie kinderlos sind. So sind da doch einige Dinge, jetzt nicht ganz so spektakulär. Aber vielleicht gibt es da doch ein paar spektakuläre Dinge. Und zwar von drei Personen, wie die umgehen mit dem Ungewissen. Ich möchte beginnen bei Terach. Und auf dieser Abbildung ganz schlecht zu sehen, der ist auf der linken Seite, der steht da so im Hintergrund, so ein bisschen im Schatten, im Vordergrund, von euch aus gesehen auf der rechten Seite, könnte Abraham sein. Wir wissen natürlich nicht, wir haben keine Fotos von ihm, das ist hier so eine Darstellung. Und wir wollen da mal drüber nachdenken, wie das eigentlich bei dem Terach war. Wie er aufgebrochen ist ins Ungewisse. Und gleich der erste Vers, der Vers 27, ist da gleich mal interessant. Da steht, dies ist die Geschichte von Terach. Und ich weiß nicht, welche Bibelübersetzung ihr habt. Ich habe hier einfach mal so ein paar nebeneinander, weil dieses Wort Geschichte, wie Schlachter das übersetzt, das wird unterschiedlich übersetzt. Die Elberfelder sagt zum Beispiel, die Generationenfolge mit so einer Erklärung, Entstehungsgeschichte könnte man da auch übersetzen. Die Gute Nachricht sagt Nachkommen, die Hoffnung für alle Verzeichnis, neues Leben sagt Geschichte und Schlachter sagt auch Geschichte. Das hebräische Wort, das da steht, das heißt Teledot. Das ist eigentlich ein Wort mit ganz vielen Bedeutungen. Das ist sowieso typisch am Hebräischen, dass es da viele Worte gibt mit vielen Bedeutungen und man aus dem Kontext heraus überlegen muss, welche Bedeutung hat denn das Wort jetzt? Und eine dieser Bedeutungen ist Abstammung, Stammbaum, aber auch Geschichte, Lebensgeschichte oder wie die Elberfelder übersetzt, Entstehungsgeschichte, um zu sagen, dass daraus etwas entstanden ist mit weitreichenden Folgen. Und ganz interessant an dieser Stelle ist, dass das in diesem Fall als Geschichte oder als Entstehungsgeschichte gemeint ist und dass der Terach unter ganz berühmte Leute fällt. Es steht bei Noah zum Beispiel auch, das wird auch eingeleitet, wenn es über ihn geht, das ist die Geschichte von Noah, dann das ist die Geschichte von Isaak oder das ist die, ich nehme mal von der Elberfelder, die Entstehungsgeschichte von Jakob. Und dann sind es so Aufzählungen, die da getan werden, die weit hinausgehen über nur, das sind jetzt die Nachkommen, wie das jetzt bei dem Terach war, sondern da wird viel mehr von dem Leben erzählt. Eigentlich ist eine Einleitung, dass Gott jetzt eine neue Geschichte mit jemand schreiben möchte. Außer jetzt bei Terach war es bei all diesen Einleitungen war es so, dass Gott einen Bund mit den Leuten gemacht hat, dass Gott Segen versprochen hat und das Versprechen an sich von Gott. Alles das fehlt bei Terach. Terach ist jemand, der so ein Stück auf den Weg gegangen ist, wo Gott etwas vorgehabt hat, das er aber selber nicht erfüllt hat. Wir lesen, Terach zog aus Ur in Chaldea und nahm seinen Sohn Abraham, seinen Enkel Lot, den Sohn Harans und seine Schwiegertochter Sarai, Abrahams Frau, mit. Sie brachen gemeinsam auf und zogen in das Land Kanaan. Sie kamen nach Haran und ließen sich dort nieder. Terach lebte 205 Jahre und starb in Haran. Der war auf dem Weg von hier, von Ur, eigentlich nach Kanaan, ist aber in Haran sozusagen, das ist da ganz da oben, stecken geblieben. Er ist nicht weitergegangen. Gibt es viele Fragezeichen, warum hat er da eigentlich seine Reise gestoppt und ist da nicht weitergegangen? Es gibt da verschiedene Erklärungen. Wir wissen nicht direkt, was es war, weil in der Bibel steht da nichts drüber, warum er da ist. Da steht nur, er blieb da und ist dort gestorben. Mehr wissen wir nicht. Also war ihm die Reise zu schwer, ist er unterwegs krank geworden. Da können wir jetzt nichts drüber sagen. Was wir schon wissen, ist, dass Abraham eigentlich so eine Schlüsselfigur war, weg vom Götzendienst hin zum Glauben an Gott allein. Da gab es noch mehr Schlüsselfiguren, Noah war auch vorher, der Henoch, die eine Beziehung zu Gott gehabt haben. Aber bei Abraham gibt es einen großen Unterschied, weil Gott mit ihm anfangen möchte, um ein Volk aufzubauen, um ein Volk dem Abraham zu schenken. Er war so eine Schlüsselfigur weg von Götzendienst, kann man sagen. Und das ist so ein Erklärungsversuch, der besagt, dass dass Terach möglicherweise eine Verbindung gehabt hat mit dem Mondgott. Woher weiß man das? Das sind archäologische Ausgrabungen gemacht worden. Und sowohl in Ur, also im ursprünglichen Land, sowie auch in Haran, wo sie hingegangen sind, sind große Kultstätten gewesen, gerade zu der Zeit, wo die da unterwegs waren, von diesem Mondgott. Und zufälligerweise hat er seinen zweiten Sohn, also Abraham, dann kam Haran und dann Nachor, genau, Dankeschön, gab er den Namen Haran, also von dieser Stadt, der Verehrungsstadt. Also möglich ist es, dass er da eine Beziehung gehabt hat und diesen Schritt nicht gegangen ist. Also den einen Schritt, den Weg ganz zu gehen, wirklich körperlich von Ur weg nach Kanaan zu gehen, aber gleichzeitig auch diesen Schritt, diesen Abstand zu nehmen vom Götzendienst. Ob das jetzt direkt der Mondgott war, kann sein. Der war da stark vertreten. Später erfahren wir auch zum Beispiel bei Jakob mit seinen Frauen, die er gehabt hat, dass da auch noch ein Hausgott mitspielte. Also der Götzendienst war in dieser Familie doch noch sehr, sehr stark beheimatet. Für uns vielleicht wichtig, Gott, der führt uns oft ins Unbekannte. Wichtig ist für uns, dass wir dabei aber nicht in alten Lebensweisen stecken bleiben, wie Terach, in seinem Fall war es mitunter wahrscheinlich auch der Götzendienst, sondern dass wir mit Gott gehen, in seiner Gemeinschaft und seinem Segen und seiner Verheißung bleiben. Das ist kein einfacher Schritt, wenn man Gott folgt. Also wenn das bedeutet auch noch, dass man seine Heimat verlassen soll, ist schon ein schwieriger Schritt. Aber das Gute daran ist, wenn man Gott folgt, dass er da, wo er einen haben möchte, auch seinen Segen hat. Das werden wir nachher nochmal weitersehen. Jetzt möchte ich noch was über Lot sagen und das Ungewisse. Da bin ich ziemlich kurz. Dann haben wir mehr Zeit für den Abraham nachher. Aber wir lesen schon mal den Text, der auch zu Abraham passt. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da kommt der Segen. Dann ging es weiter, der Gehorsam von Abraham. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog, und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Also wir bleiben da erstmal bei dem Lot. Der ging mit in das Ungewisse. Der hat mit Ur verlassen, das war noch wegen Terach. Der hat gesagt, wir gehen nach Kanaan, da ist Lot gleich mit dabei gewesen. Er hat jetzt aber auch Haran verlassen. Und er geht mit Abraham ins Ungewisse. Er geht da aber nicht alleine. Wenn wir oft zu neuen Herausforderungen gehen, zum Beispiel Nathanael, der sucht ja jetzt eine neue Arbeitsstelle, neue Leute. Wir sind nicht alleine in neuen Situationen. Das ist auch etwas, ganz Wichtiges. Und der Lot, der hat gesehen mit dem Abraham, also das ist jemand, da kann man sich anschließen. Und möglich ist auch bei Lot, dass er Abstand genommen hat zu dem heidnischen Dienst, dass er auch eine Verbindung mit Gott gehabt hat. Wir kennen dann ja meistens mit der Geschichte Sodom und Gomorra, und das ist eine ganz schlimme Stadt und der Lot, der geht da auch noch hin. Aber über den Lot müssen wir noch wissen, dass er da im Tor saß, in Sodom und Gomorra, und damals saßen da die Richter. Der war also eine Respektsperson in Sodom und Gomorra, wo die Leute hingingen, Vertrauen gehabt haben und ihre Probleme genannt haben. Und der Lot mit seiner Familie war der Einzige, der das überlebt hat. Abraham hat gebeten für Sodom und Gomorra, sodass doch die Gerechten, die da sind, dass die da überleben sollen. Eigentlich wollte das ganz Sodom und Gomorra das überlebt. Aber Gott hat da einen Gerechten mit seiner Familie, das war der Lot, den hat er übrig gelassen. Also schon eine sehr interessante Figur, dieser Lot. Und der beschließt hier in Haran, ich gehe mit dem Abraham mit in das Land, in das Ungewisse. Ein Stück weit auch erkannt, dass bei Abraham doch mehr ist. Vielleicht kennt ihr den einen oder anderen, der auch gern mehr wissen möchte vom Glauben. Und könnt ihr so jemand sein wie der Abraham für den Lot? Aufbruch ins Ungewisse. Gott führt uns oft ins Unbekannte, aber zusammen mit anderen, so wie das bei dem Lot war, zusammen mit anderen Christen, die Gott genauso folgen wie wir, da kann das einfacher gehen. Da können wir einfacher in Dinge gehen, in Ungewisses gehen, ungewisses Land. Jetzt schauen wir uns mal den Abraham an. Wahrscheinlich ist dem einen oder anderen aufgefallen, da stand dauernd Abraham und der sagt immer Abraham. Wie kommt jetzt das eigentlich? Die meisten kennen es wahrscheinlich. Erst dieser Abraham, das war sein eigentlicher Name, bedeutet erhabener Vater. Und später hat Gott, durch das, dass er ihm den Auftrag gegeben hat, der Vater vieler Völker zu werden, den Namen Abraham gegeben, Vater der Menge. Also daher kommt das, dass wir dann später den Abraham als Abraham kennen. Und ganz interessant ist, dass Gott ihm sagt, er soll ins Ungewisse gehen, aber dass da sein Segen liegt. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Ja, ist es einfach. Gut, er war ein Hirte, er war es gewöhnt, rumzuziehen. Da ist auch ein Zelt, deswegen habe ich im Hintergrund immer dieses Nomadenzelt. Ich weiß nicht, ob es so aussah genau beim Abraham, aber wahrscheinlich wird es so ähnlich ausgesehen haben. Aber um da hinzugehen, wo Gott möchte, dass man hingeht, da ist es wichtig, dass wir wissen, da liegt sein Segen. Da ist auch unsere Freude, da ist unsere Bestimmung. Und der Segen, den Gott ausspricht über Abraham, ist zum einen mal, dass er ihn beschützt, also dass die, die ihm fluchen, dass die selber verflucht sind, dass er ihn schützt auf der einen Stelle. Auf der anderen Stelle ist, dass er ihn reich segnen will zu einem großen Volk. Abraham hat sich wahrscheinlich gedacht, ein großes Volk, meine Sarai, später hieß sie Sarah, die kriegt ja gar keine Kinder. Vielleicht hat er sich an Noah erinnert, der hat auch Gott geglaubt. Jeder hat ihn für verrückt erklärt, auf trockenem Land so ein Riesenschiff bauen, haben wir doch gar nicht nötig, gibt doch viel größere Probleme, die wir heute bewältigen müssten, haben sie wahrscheinlich damals gedacht. Und doch, Noah macht es im Glauben, er baut das Schiff und erfährt den Segen, die Bewahrung Gottes. Und Abraham, kann ich mir vorstellen, sich da auch erinnert, ja, ich kann Gott vertrauen. Da gibt es schon Vorgänger von mir, zum Beispiel der Noah, der auch erfahren hat, wenn man auf Gott sich vertraut, das gilt. Und der Segen wird kommen. Und sein Nachkomme wird kommen. Das natürlich noch so lange gedauert hat, bis der Isaak geboren war, das wusste er an der Stelle nicht. Aber er hat das Vertrauen gefasst, es ist ein großer Gott, ihm kann ich vertrauen. Und die anderen, die Götzenbilder, die Götzenverehrung, die hat er zur Seite gelegt. Einfach war es nicht, der Auftrag. Geht aus eurem Land, verlasse deine Familie, verlasse auch deine nahen Verwandten. Wie es im ersten Vers von Genesis oder 1. Mose 12 steht. Bei der Allianzmission, da coache ich auch Missionare. Ich mache immer so ein Trajekt, ein bis zwei Jahre. Und jetzt habe ich wieder mit einem Missionars-Ehepaar angefangen. Die sind vor zwei Wochen nach Brasilien ausgereist. Und hier das Verlassen der Familie und der Verwandten war für die gar nicht einfach. Ob man jetzt als Missionar ausreist oder ob jetzt ihr auf dem Weg seid mit Gott, ist immer wichtig, um den Segen vor Augen zu halten. Probleme, Hindernisse, die wird es genug geben. Aber zu wissen, Gott geht damit. Und die haben diesen Blick zum Schluss verloren, weil das für ihre Familie so schwer war, dass sie da gehen. Ganz viele Tränen. Mit dem Vater von ihr habe ich noch die Gelegenheit gehabt, vorher zu sprechen. Er hat gemeint, er kann da gar nicht hingehen. Er muss dann da auch wieder sofort weinen. Das wird alles gefühlsmäßig so schwer. Also es ist nicht immer so, dass es geht, aber es ist ein gutes Beispiel, um zu sagen, dass es kein leichter Schritt ist, seine Familie hinter sich zu lassen, in ein neues Land zu gehen. Und der Abraham ist da nicht im Stress gegangen. Also es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ja, mit meiner Familie, so eine Familie, brauchen wir keine Feinde mehr. Das war jetzt also nicht die Perspektive vom Abraham, sondern er hat ein gutes Verhältnis gehabt. Später sehen wir ja auch noch, dass sein Sohn Isaak dann auch noch mit seiner Verwandtschaft, die da um Haran wohnen, dann auch noch verheiratet wird. Der Jakob, sein Enkel, der wird dann da auch noch hingeschickt, weil er einiges verbrochen hat. Also da gibt es positive Familienbande. Und Gott sagt, geh weg von der Familie. Ich kann mir vorstellen, dass es auch damit zu tun hat, weil Gott neu anfangen wollte, weg von dem Götzendienst. Und dass die Familie da doch mit dem einen oder anderen Götzen in Verbindung saß. Und der Hauptgötzendienst, ich habe es schon erwähnt, war der Mondgott. Weiß nicht, hat vor zwei Wochen jemand diesen Mond gesehen? Da gab es ja den Blutmond und dann den Vollmond. Das ist jetzt ein Foto von meinem Schwager, also vom Zwillingsbruder von Angela, der hat das so schön machen können. Ich habe keine so eine tolle Kamera. Und, aber diese Mondfinsternis, das war in der damaligen Zeit eine schwierige Zeit für die Leute. Sie glaubten nämlich, dass der Mondgott sich jetzt zurückzieht vor ihnen. Und dass ganz großes Unheil passiert. Heute sagt man, die waren ja damals alle dumm, aber die konnten das voraussagen, wann das stattfand und haben sich darauf eingestellt. Also wenn sich das anbahnte mit einer Mondfinsternis, wussten sie, das war so ihr Glaube, dass jetzt der König sterben wird und ganz viel Unheil über das Volk kommt. Und dann hatten sie es so angestellt, also was ich jetzt erzähle, ist aus archäologischen Funden, das steht jetzt nicht in der Bibel, aber es ist gut, dass man mal weiß, wie so Götzendienst damals abging, haben jemand gesucht, den haben sie dann für einen Tag, gerade zu dem Tag der Mondfinsternis, zum König gemacht, sodass sie den dann anstelle von, von dem König opfern konnten. Wir kennen natürlich auch so was Christliches, dass Jesus Christus sich für uns gab, aber das war der König selber, der sich gegeben hat, und da hat man nicht irgendjemand gesucht. Und dann wurde das damals so gemacht, gab es dann danach keine Naturkatastrophe, kein Hunger mehr, kein Krieg, nee. Die Leute waren damals, sie haben es gemacht, weil man es machen muss, aber im Prinzip war der Götzendienst für sie auch meistens so erkennbar unbarmherzig, dass man da irgendjemand greift, der dann umgebracht wird, dass die Götter eher willkürlich sind, man kann sie gar nicht berechnen, wie wir jetzt bei Gott wissen, es ist ein guter Vater, er hat es gut mit uns vor, aus dem Glauben von dem Götzendienst, speziell da bei diesem Mondgott, da war Willkür dabei, wenn der sich mal gut gefühlt hat, dann war es so, und hat er sich schlecht gefühlt, dann ging es halt in die andere Richtung. Und man musste die Gunst immer wieder mit Opfern erzwingen. Und ich kann mir vorstellen, dass Abraham von der Art von Gottesdienst, dass er da einfach keine Lust mehr gehabt hat. Dass er gewusst hat, da gibt es einen Gott, der sich auch noch bei ihm gemeldet hat, der ihn angesprochen hat, auf den man sich verlassen konnte, wo er gewusst hat von Noah und von Henoch und noch von anderen, dass es da wirklich einen Gott gibt, der so ganz anders ist wie der Götzendienst. Dass Abraham sich daher getrennt hat. So Gott, der ganz andere, nicht unbarmherzig, ja, sondern barmherzig, nicht willkürlich, sondern er hat eine Verheißung, die tritt auch ein, er ist auch treu, man kann sich auf ihn verlassen, und anstatt, dass man die ganze Zeit die Gunst von ihm abzwingen muss, ist er Liebe, ein ganz anderer Gott. Und ich denke, das war der Hauptgrund, also neben dem Grund, dass wenn man den Götzendienst vergleicht mit dem, was Gott eigentlich darstellt, dass der Abraham gehorsam war und gesagt hat, diesem Gott kann ich dienen. Wir haben manchmal auch die Probleme, dass wir vielleicht nicht so sehr gehorsam sind unserem Gott mit dem einen oder anderen. Aber wenn wir wirklich wissen, wie gut, wer Gott eigentlich ist, dass er barmherzig ist, dass er seine Verheißungen einhält, dass er treu ist, dass er lieb ist, dass er auch, was jetzt hier nicht steht, eigentlich der Herr der ganzen Welt ist. Ich denke, dann ist es nochmal eine andere Sache, um ihm gehorsam zu sein. Und das passt auch ein bisschen mit dem ich begonnen habe, mit dem Bibeltext, mit dem Schatz im Acker, dass die Leute ganz und gar erkennen, wer Gott wirklich ist und erkennen, dass so etwas bekommt man sonst nicht auf der Welt. Ich gehe mal zusammenfassen. Aufbruch ins Ungewisse. Gott ist viel größer als alles Unbekannte. Gott ändert nicht alles auf einmal. Ich bin mir sicher, Abraham, der durfte sein Zelt mitnehmen. Der musste also nicht plötzlich im Hochhaus wohnen in Kanaan. Gott schenkt Führung. Er zeigt einem, wo es hingeht. Das ist jetzt nicht, was man heute Mittag essen sollte, sondern so diese lange, lange Perspektive. Und Gott gibt Segen. Und bei Gott, da gibt es keine Willkür. Mit diesem Gott können wir auch in Ungewissheit gehen. Ist es am Arbeitsplatz, im Familienalltag oder hat es mit Krankheit, Krankenhausaufenthalt zu tun? Mit diesem Gott können wir dahin gehen. Ich spreche noch ein Gebet aus. Lieber Herr, ich danke dir, dass wir dich haben und dass wir wissen dürfen, dass es so viel gibt, barmherzig, geduldig und gnädig bist du. Viel mehr als ein Vater es kann. Vielen Dank.